Tribünengeflüster.
Schluss mit Profifußball. Der Ex-FCZ-Spieler Silvan Wallner beendet mit 22 aus religiösen Gründen seine Karriere. Und Frust in der Super League. Der Renato Steffen und der Mario Frick lassen nach einer Niederlage ordentlich Dampf ab und sorgen dabei für fragwürdige Interviews. Über diese Themen wollen wir heute reden. Herzlich willkommen beim Tribünengeflüster. Mein Name ist Nick Dömer und neben mir sind die beiden Sportjournalisten von CH Media, der François Schmidt-Bechtel und der Seba Wendel. Hoi zusammen.
Hallo.
Hallo zusammen.
Ich muss ein bisschen ausholen am Anfang, dass wir da unsere Hörerinnen und Hörer mitnehmen können. Für die es nicht mitbekommen haben, am Sonntag hat Blau-Weiss Linz offiziell gemacht. Silvan Wallner, der 22-jährige Verteidiger und Schweizer U21-Nationalspieler, beendet seine Karriere per sofort. Er hat unter anderem 51 Spiele für den FCZ gemacht und ist 2022 Schweizer Meister geworden. Der Grund für seinen Beitritt sollte zur Freikirche von den 7-Tage-Adventisten. Sie schauen den Samstag als heiligen Ruhetag an, wofür Gemeinschaft mit Gott reserviert ist. Der Silvan Wallner hat allerdings im Interview mit CH Media das dementiert und sagt, korrekt ist, dass ich gläubiger Christ bin, Mitglied einer Kirche bin ich allerdings nicht. Das Lesen in der Bibel finde ich sehr spannend und bereichernd. Es ist ja nicht umsonst das meistverkaufte Buch der Welt. In den letzten Tagen bin ich zur Erkenntnis gekommen, dass ich den biblischen Ruhetag halten will. Für meine fußballerische Karriere bedeutet dies, dass ich nun am Samstag nicht mehr erwerbsmäßig Fußball spielen möchte. So, jetzt würde ich an dieser Stelle mal die Diskussion eröffnen. François, Seba, was haltet ihr vom Entscheid von Silvan Wallner?
Mir ist ziemlich spontan dann gerade der Johann von Lanten in den Sinn gekommen. Bei ihm ist gegen Ende von der Karriere, im Unterschied zum Wallner, am Ende von der Karriere, ist dann auch so etwas aufgeploppt. Bei ihm war klar, er ist Mitglied worden von den 7-Tags-Adventisten. Hat dann, eben, wie gesagt, nicht mehr wollen am Samstag arbeiten, weil das nicht vorgesehen ist bei denen. Ja, jetzt würde ich Johann von Lanten und den Wallner würde ich jetzt gleich ein bisschen unterscheiden. Wie gesagt, der Wallner dementiert, dass er da Mitglied ist von den 7-Tags-Adventisten, sondern er sagt, ich bin einfach sehr religiös und er zieht das aus der Bibel heraus, dass man am Samstag nicht arbeiten soll. Es ist ein Entscheid von ihm, wo vielleicht für viele Leute, die nicht religiös sind, schwer verständlich ist. Und trotzdem finde ich es bei ihm jetzt ein starker Entscheid. Also, der Mann hat klare Vorstellungen, der junge Mann, von seinem Leben, Stand jetzt. Wie denn das in der Zukunft aussieht, werden wir sehen. Aber, und er zieht Konsequenzen. Verlässt ein Leben, das für viele Junge ein Traum ist. Fußballprofi mit dem Hobby Geld verdienen. Auf eine andere Art zu arbeiten, sage ich jetzt einmal, nicht weniger hart zu arbeiten, sondern auf eine andere Art zu arbeiten. Das ist ja eigentlich vieles ein Vergnügen auch in diesem Beruf. Und dass er diesen Schritt geht, finde ich erstaunlich und mutig, konsequent.
Ja, empfehle ich wirklich allen Hörerinnen und Hörern das Interview auf unserem Portal. Ich finde es sehr stark, wie er sich dort äußert und das begründet. Gerade der Fakt, dass er eben nicht in einer so einer Freikirche oder Sekte, ein grosses Wort, ist, finde ich, macht den Entscheid noch viel stärker. Das heisst, er ist ja nicht irgendwie von uns oder so unter Druck gesetzt worden von irgendeiner Vereinigung oder Mitglieder oder Anführer von so einer Gruppierung. Sondern dass es wirklich ein Entscheid, wo allein er für sich gefällt hat, ist. Ich finde, der Entscheid geht so in die Teamsphäre, das ist wie eine sexuelle Orientierung oder so, das darf man nicht werten, überhaupt nicht, oder? Sondern das ist so intime Sache, oder? Und das muss man einfach respektieren. Und über Gründe und so lässt sich natürlich mutmassen, oder? ein bisschen ketzerisch, könnte man sagen. Vielleicht hat er gewusst, Wallner, so ein ganz, ganz grosses Geld wird er jetzt auch in seiner Karriere nicht mehr verdienen. Ist jetzt vom FCZ auf Österreich gewechselt, zu Blau-Weiß Linz. Das ist auch nicht ein Top-Verein dort. Und hat das vielleicht auch ein bisschen abgewogen und gesagt, was bringt mir der Aufwand noch für den Fußball? Tue ich lieber meine Zeit im Glauben widmen.
Das glaube ich jetzt weniger. Ja. Nein, mit 22, das glaube ich nicht. Und ich meine, auch wenn Blau-Weiß Linz jetzt nicht gerade das Ende von der Fahnenstange ist, aber dann müssten sich ja ganz viele Spieler jetzt in der Schweiz, in der Challenge League und so weiter, müssten sich ja die Fragen auch stellen. Stellen sie sich vielleicht auch. Aber ich glaube, mit 22, normal als Fußballer, bist du nicht am Punkt, wo du sagst, es geht nicht mehr weiter, sondern du hast wirklich ganz klar der Fokus und das Ziel, es geht weiter, ich mache den nächsten Schritt, mit dem nächsten Schritt kommt der höhere Lohn und so weiter und so fort. Ich habe nicht das Gefühl, dass er da abgewogen hat, sondern einfach wirklich konsequent einen Schnitt gemacht hat.
Er ist ja nicht der Erste, der zugegebenermassen ist jetzt nicht ein Haufen, der in dem Alter, sage ich mal, in einer unprätentiösen Liga aufhört. Aber es gibt es immer wieder mal. Wir haben schon in der Challenge League gehabt oder beim FC Luzern, ich weiß gerade den Namen nicht mehr, aber ein junger Spieler, der nicht zum Zug ist gekommen, hat plötzlich ausgehört und gesagt hat, er kann sich mit dem Profifußball nicht identifizieren, mit dieser Welt, mit diesen Kabinenthemen etc. Ja, wie gesagt, es ist ein unglaublich intimer Entscheid und Ich finde es auch irgendwo überraschend, weil ich bin auch mal ein kleiner Bub und hat geträumt von einer Fußballkarriere und hat glaube alles dafür getan, dass ich das erreiche. Und wenn ich es dann erreicht hätte, hätte ich wüsste nicht, was es gegeben hat, außer der Verletzung, dass ich das einfach freiwillig aufgebe. Also den Traum hat er ja sicher auch mal gehabt, aber sind mal Wallner. Und es ist jetzt etwas anderes in sein Leben gekommen, das scheinbar wichtiger ist für ihn. Und, ja.
Was ich mir einfach nicht ganz erschließt, ist, dass Fußball und Religion nicht zusammengeht. Also, dass man das per se ausschließt. Es gibt ganz viele Beispiele, wo gegenteilig verlaufen sind. Also, einer, der mir wirklich stark in Erinnerung geblieben ist, ist der Winton Rufer, ehemaliger Spieler von Aarau, vom FC Zürich, dann zu Bremen, dort eine Riesennummer geworden, deutscher Meister. Der war sehr, sehr religiös, sehr christlich, hat das auch nach außen getragen, hat zum Teil so ganz schüch, so ein bisschen missionarische Züge gehabt, aber da war es nie ein Thema, dass er nicht am Samstag shooten kann. Und
es gibt
das ist jetzt nur
Beispiele.
Eins von vielen Beispielen.
Ich habe etliche Gespräche und Interviews mit dem Gilles Appi, Spieler von IB, FCZ und Basel während seiner Karriere. Und ich kann mich einfach erinnern, praktisch in jedem Satz hat er betont, wie er Gott dankbar ist und alles, was er ist und mache und eben das Geld, das er verdienen kann mit dem Fußball. Und dass er den Fußball spielt, ist dank Gott und der hat das alles ermöglicht. Das war ja nie ein Thema. Er ist also ein tiefgläubiger Mensch, oder? Und ja, ich bin schon ein bisschen überrascht, vielleicht im Punkt, dass er dann quasi sagt, er ist ja nicht in so einer Sekte oder Organisation oder Freikirche, sei er ja eben nicht, aber trotzdem verbiete ich ihm quasi das Bibeltum, dass er am Samstag nicht spielen kann. Das ist mir jetzt, wie ehrlich gesagt, neu, oder? Es ist ja nicht einmal in Israel so, dass am Samstag nicht geshootet wird, im Judentum. Also der Schabbat ist ja eigentlich also allerhöchstens ist unantastbar und man darf ja nicht arbeiten ab Freitag Abend bis Samstag Abend in Israel im Judentum, aber Sport darf man scheinbar machen, also gerade Fußball, sie haben die meisten Matches gerade geschaut, letztes Wochenende, das ist, am Samstag wird shooten, ganz normal.
Spannend ist ja wirklich auch noch, dass im Fußball das Thema Religion allgegenwärtig ist oder sehr, sehr präsent, wir haben es angetönt, viele Spieler betonen ja immer wieder ihren Glauben zu Gott.
Ja, es ist nicht mehr so stark. Sorry, jetzt muss ich schnell. Es war natürlich mal anders gewesen als heutzutage. Also seit politische und religiöse Botschaften verboten sind von der FIFA, siehst du das natürlich viel weniger. Also es ist für mich eher Vor 10, 20 Jahren ist es viel präsenter
gewesen. Präsenter, aber wahrscheinlich ist es, nicht, es hat sicher nicht weniger gelöst.
Nein, aber noch außen ist es einfach viel präsenter gewesen. Da hat ja fast jeder brasilianische Fußballer hat unter dem Trikot hat er noch ein Liebli mit der religiösen Botschaft. Also das ist extrem zurückgegangen. Und darum hat es mich jetzt fast wie so ein bisschen auf dem... Die Mitteilung vom Ballner hat mich fast wirklich auf dem falschen Fuß verwünscht, weil es so nicht mehr, ja, es ist nicht mehr so präsent gewesen. Ja.
Haben Sie eine Theorie dazu, warum es... Mich tut es nach wie vor, das glaube ich, immer noch sehr ein Präsenzthema bei vielen Fußballern ist, wenn man soziale Medien anschaut oder so. Bei vielen jungen, anfangs 20-Jährigen ist das, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Warum ist es so ausgeprägt im Fußball? Das ist eine schwierige Frage, ich weiß.
Ist es ausprägter im Fußball als noch jemand anders? Also man kann ja so sagen, der Fußball ist halt sehr öffentlich und sehr präsent. Wegen dem kommt man es vielleicht auch mit über. Und die Fußballer ist eine totale Selbstinszenierung auch auf diesen Social Media Profil. Vielleicht auch wegen dem hat man das Gefühl. Ich glaube jetzt nicht, dass es im Fußball speziell mehr gläubige Athleten gibt als in anderen Sportarten oder allgemein Leute in der Gesellschaft. Ich glaube, wüsste ich jetzt auch nicht, warum.
Ja, kommt vielleicht ein bisschen darauf an. Also, du musst halt schon sehen, Fußball wird halt wirklich auf der ganzen Welt gespielt. Und es gibt viele Teile auf dieser Welt und viele Länder, wo Religion sehr viel präsenter ist als bei uns. Oder? Und dann, eben, ich habe vorher Brasilien genannt, auch viel, in vielen afrikanischen Staaten und so. Und darum hat man vielleicht das Gefühl, es sind ein bisschen mehr. Ich möchte nochmal zurück zum Ballner. Ich glaube weniger, dass das Geld jetzt abwägen kann ich jetzt mit dem Fußball noch der ganz reiche Mann werden oder nicht, ist es das noch wert, sondern wahrscheinlich und vielleicht ist auch nicht wirklich der Samstag per se ein Problem, sondern was natürlich nicht ganz mit religiösen Wert vereinbar ist, sind die ganzen Machenschaften und das Getue im Fußball. Also, ich kann mir dann eher vorstellen, dass einem jungen Spieler das zu schaffen macht, wie bringe ich meine religiösen Werte mit der Glitzerwelt, die zum Teil sehr oberflächlich ist, wo hart ist, higher and fire, wo gelbögelt wird, wo ein grosser Kampf ist, wie bringe ich das unter einen Hut, wie kann ich das vereinbaren? Und das ist wahrscheinlich fast das grössere Problem, habe ich das Gefühl. Das
ist aber eine feste Frage von der Intelligenz, wenn es wegen dem quasi nicht mehr vereinbar halt ist, glaube ich, und der Fußball, weil ich wollte jetzt auch niemandem zu nahe treten, aber praktisch jeder südamerikanische oder afrikanische Fußballer präsentiert seinen Glauben oder sagt, wie wichtig ihm das ist und macht das Spiel mit, oder?
Ich frage, wie ernst ist es, oder wie?
Ja, klar. Ja. Das ist wie, ja. Ist es auch nur eine zur Schaustellung, weil man mit dem halt kann Menschen folgen, gerade in den eigenen Kulturen, ja.
Würdet an dieser Stelle noch einen Themenwechsel machen, wenn es für euch okay ist oder keine weiteren Anmerkungen noch rum wären. Und geht in die Super League. Der Mario Freck hat gestern nach der 2-4 Niederlage im Tourbillon, also oder ich muss anders sagen, ist nach der 2-4 Niederlage im Tourbillon komplett bedient gewesen. Wir lassen mal an dieser Stelle schnell rein, was er gesagt hat im Interview bei SRF.
Mario Frick, wir haben in der ersten Hälfte zum Teil ein bisschen das Wort gefällt beim Reportieren. Und auch?
Ja, wir haben die Welt nicht mehr verstanden auf der Bank, weil wir uns geschämt für den Auftritt. Ja, durch die Mannschaft gesehen, das ist das erste Mal, wo ich mich schäme. Trainer freut sich. Peinlicher Auftritt von A bis Z. Fußballerisch, unterirdisch. Wir spielen auf dem besten Platz in der Schweiz. Und bringen so eine Leistung. Wir reisen extra am Vorabend hierher an. Ja, und sind nicht parat gewesen. Einfach schlichtweg durchs Band nicht parat gewesen. Wir haben dann 5 Wechsel gemacht. Ich muss aber auch sagen, es sind nur 4 Wechsel geplant gewesen. Der Pascal Lorenz ist dann ganz zum Schluss auch noch ausgefallen. Und dann haben wir gesehen, wir haben nichts mehr zu verlieren. All in. Ist ja gut aufgegangen. 10 Minuten sind wir auf dem Platz gestanden heute. Und ja, kann aus dem Nichts praktisch zum 2-2. Und wenn wir es nachher weder her schenken und Chancen en masse zulassen von IB, sage ich schon, von Sion. Es ist einfach nur peinlich.
Es ist einfach nur peinlich. Harte Worte, die der Trainer an seine Mannschaft richtet. Wie habt ihr das aufgefasst?
Ja, also, peinlich ist, wie der Mario Frick sich aufführt nach dem Match, finde ich. Also das geht gar nicht, oder? Also, er stellt sich mit diesen Aussagen auf über die Mannschaft. Er sei etwas Besseres. Er hat ja der Mannschaft gesagt, wie es ging, und jetzt dann das und vor allem die Aussage, also ich schäme mich Trainer von dieser Mannschaft zu sein, und er hat scheinbar das auch der Mannschaft so gesagt gehabt. Also als Spieler würde ich mir völlig verarscht vorkommen und sagen, ja, wieso sollte ich denn noch für dich shooten, wenn du dich ja schämst für mich. Also der Mario Frick ist Trainer von dieser Mannschaft, der ist verantwortlich für den Auftritt von dieser Mannschaft und geht dann so mit den Leuten, die er auf sie darauf angewiesen ist, ins Gericht. Und vor allem muss man ja noch sehen, das hat eine Vorgeschichte. Das ist nicht das erste Mal, dass der Mario Frick mit fragwürdigen Aussagen über seine Mannschaft auf sich aufmerksam macht. Das sind bei Ansprachen, sage ich jetzt mal nett gesagt, von ihm schon Tisch zu Bruch gegangen in der Kabine. Er hat auch schon salopp gesagt hatte, nach Niederlage, ja, die Mannschaft müsse ihm jetzt also schon erklären, wie sie den Auftritt gemeint haben. So. Das sei also gar nicht seine Vorstellung. Also, es ist jetzt das erste Mal, dass er sich mit seinen Aussagen quasi so über die Mannschaft stellt. Und er hat es ja eigentlich besser gewusst und besser vorgegeben. Und dann ihm das. Und das finde ich einfach unglaublich schwierig. Es sind auch schon Spieler gegangen beim FCL, die mitunter ein Problem hatten mit seiner Art, wo er miteinander geraten ist. Denis Simani, Marius Müller. Also, ich finde, er tut sich da auf einem ganz, ganz schmalen Grat äußern und bewegen, dass die Mannschaft irgendwann sagt, ja, wenn du dich für uns schämst, warum sollen wir dann für dich etwas machen? Also, ja. Ich finde es ziemlich starker Tobak und verstehe überhaupt nicht, wie ein Trainer sich so äußern kann gegenüber einem Mannschaft. Das ist respektlos.
Jetzt bin ich fast ein bisschen sprachlos. Ich finde dein Statement starker Tobak. Marius Müller war der nicht der, wo man gesagt hat, von wegen schwul wegdrehen und so. Ja, ob jetzt das eine Referenz ist, okay. Wir haben mal da hingestellt. Ich finde ja nicht, was gute Kommunikation angeht. Folgendes. Der Frick kann sich so etwas nicht jede Woche leisten. Also das weiss er selber. Das kannst du mal meiner Meinung nach bringen, aber nicht ständig, weil sonst verfehlt es die Wirkung. Ich meine, wir reden häufig von Trainern, die reden intern so, und extern ganz anders. Und dann kommen langweilige Interviews und kommen wir zu sehen über und zu hören über. Und wir sehen ja, was auf dem Platz passiert. Und der Trainer tut ihn das völlig anders beurteilen. Das kann es ja auch nicht sein. Außerdem, wenn der Trainer intern härter kommuniziert als extern, dann fragst du ja dann irgendwann als Spieler auch, was ist jetzt wahr? Also wo liegt die Wahrheit? Ist sie irgendwo dazwischen? Oder ist das, was er uns intern sagt? Oder das, was er vor der Fernsehkamera sagt? Echt, so muss ich einfach sagen, ich find, Mario Frick ist ein sehr authentischer Typ und das finde ich schon mal gut. Er hat ja auch nach dem Sieg gegen GC eine Woche vorher, hat er nicht gesagt, hey, wir haben super gespielt und so weiter, sondern hat quasi die Einstellung von der Mannschaft gelobt, aber hat auch gesagt, spielerisch ist das noch nicht gut gewesen. Also, und mir ist dann ein Trainer fast lieber, wo wirklich authentisch, wo klar ist, als einer, der vor der Fernsehkamera sich total anders gibt als das und etwas anderes vor sich gibt als das, was er ihm wirklich denkt und was ihn beschäftigt.
Ja, von einer Meta-Ebene aus gesehen müssen wir auch froh sein, gibt es Trainer wie der Mario Frick oder Trainer, die sich so äußern, da haben wir etwas zu diskutieren. Ich meine, so viel Doppelmoral sei es zugestanden. Aber ja, trotzdem, ich meine, man muss sich einfach in die Lage von der Spieler, finde ich, versetzen und überlegen, wie kommt das bei der Mannschaft an, wenn der Trainer, der Chef sich so äußert, vor allem der FC Luzern ist nicht letzte und kurz vor dem Abstieg und es ist alles in den Flammen und weiss nicht was. Der FC Luzern hat 22 Punkte.
Aber genau darum kann er es vielleicht eher machen. Ja. Oder? Wenn jemand am Boden ist und dann noch reinhauen, ist ja viel, viel gravierender, finde ich. als in dieser Phase wirklich darauf hinweisen und Klartext reden, wo ja nicht alles im Bruch ist.
Ich glaube einfach, dass da bleibt sehr viel haften bei Fußballer, weil wir bewegen uns alle schon lange in diesem Geschäft. Wir wissen, Fußballer sind sich selber am nächsten, die haben ihr Umfeld. Man probiert immer das Optimum vor allem für sich selber rauszuholen, obwohl man sich als Mannschaftssportler rühmt. Und so etwas bleibt haften und es kommt bei der nächsten Auseinandersetzung, beim nächsten kleinen Streit, Reibung, kommt das alles wieder führen und es bleibt einfach zwischen innen haften, zwischen Trainer und Mannschaft. Gewisse Spieler nehmen so etwas persönlich, vielleicht gewisse lassen sich abprallen, klar gibt es vielleicht auch, aber ich finde es einfach unglaublich heikel und nicht empfehlenswert. Ohne jetzt da einem Marion Frick Tipps geben, einfach so etwas gegen öffentlich
aber so über eine Mannschaft zu reden. Ist ein grosser Unterschied, ob er das jetzt intern in der Kabine sagt und auch noch öffentlich
Nein, oder nur intern? Natürlich nicht. Ich meine, öffentlich macht es einfach noch öffentlich quasi. Ja. Nein, natürlich ist es, darfst du das auch hinter verschlossenen Türen nicht machen. Nein, ich finde, das einfach ist nicht gute Führung in dem Moment. Also du musst als Trainer, wenn du dich äußerst vor einer Mannschaft, immer überlegen, was willst du bezwecken mit diesen Aussagen? Oder was soll jetzt die Mannschaft mitnehmen? Ja, was soll sie aus so einer Aussage mitnehmen? Kannst du mir das erklären? Ich sehe es nicht.
Ja, er hat ja noch etwas gesagt, wo noch nicht wirklich ausformuliert, wo noch so ein bisschen antönt. Wir sind extra am Tag vorher ins Wallis gereist, haben seiner Meinung nach sich optimal vorbereitet. Oton Frick, ich weiß nicht, was und wie lange die Jungs gestern gemacht haben. Vielleicht ist da irgendjemand ein bisschen zu lange noch auf der Bein gewesen, am Abend vorher. Ich weiß auch nicht. Aber wenn du dann irgendwie den Riegel schiebst, finde ich das nicht so schlecht. Außerdem, wir haben schon gesehen, der Frick ist ein Stück weit auch ein bisschen Ausbildner und mit dieser jungen Mannschaft. Und denen relativ schnell auch klar machen, hey, um das geht es im Profifußball. Das musst du leisten, wenn du weiterkommen willst. Und du willst weiterkommen. Das finde ich nicht so schlecht. Wie gesagt, ich kann sich das nicht jede Woche leisten, weil sonst verpufft es irgendwo im Nirgendwo. Aber einmal so ein bisschen Tacheles reden, wieso
nicht? Ja, es ist nicht das erste Mal, wie gesagt, also vielleicht noch nie so krass gewesen und da kommt noch etwas dazu, wenn du sagst, eben, der Mario Frick, den Jungen ein bisschen klar machen, was es heisst, Profi sein und was es verleidet und was nicht, also er ist nicht der Zinedine Zidane oder der weiß nicht wer, wo Carlo Ancelotti, wo weiß nicht was für einen Trainer, Spielerkarrieren und auch allgemein Karrieren kann vorweisen. Also,
ja, aber um das geht es ja nicht. Also, darum ist er ja zu Luzern und nicht bei Real Madrid. Ja, also, es erwartet ja niemand Ancelotti beim FC Luzern
ich sage
und auch kein Spieler.
Es ist immer auch eine Frage von Aura und Rucksack und wer man ist, wie man sich äußern kann.
Ja, aber ich glaube schon, also als Spieler hat er selber auch genug erlebt und jetzt als Trainer auch. Also der hat einen gefüllten Rucksack, bin ich überzeugt. Und jetzt ist er halt einmal ausgeflippt. So what? Also, weißt du, wir erwarten dann immer von den Spielern eine gewisse Resistenz, oder? Gegen Widerstände ankämpfen und so weiter. Jetzt kommt einmal der Widerstand intern. Also, hey, da musst du auch bestehen können. Also, das ist kein Ponyhof, sorry.
Ich glaube, schlussendlich können wir ja auch froh sein, dass wir so Interviews kommen, um sie medial zu verarbeiten. Ich mache jetzt noch schnell den Sprung zum einem anderen Spiel, wenn ich auf die Zeit schaue. Und zwar ist am gleichen Abend, Nachmittag, nochmal ein grossartiges Interview auftaucht. Und zwar ist es nach der Niederlage von Lugano in Bern gewesen. Der Renato Steffen ist stinksauer gewesen nach verschossenem Penalty vom Vladi, wo ja in der letzten Minute der Nachspielzeit noch die Chance hatte, den Match 2-2 auszugleichen. Wir lassen auch hier mal schnell drin rein.
Wie war die Abmachung, wenn der Penalty schießt? Ich habe noch gedacht, vielleicht läuft der Steffen an.
Ja, wenn er schiessen, soll er schiessen. Wenn er sich gut gefühlt hat, soll er es machen. Ich werde sicher dann noch ansprechen, wieso und warum. Aber
Warum hat er nicht bereit gefühlt? Oder hat er freiwillig gesehen, dass spielen?
Der Trainer kommt zu mir und fragt, wer soll schiessen, wenn er Vladi sagt, soll der Vladi schiessen. Es ist nicht mein Ding, nach dem Trainer zu sagen, ich muss schiessen. Wenn er sagt, der Vladi soll schiessen, soll der Vladi schiessen. Das ist dann nicht mein Ding. Jeder weiß, ich hätte ihn auch genommen, aber wenn er sagt, er soll jemand anders schiessen, kein Problem. Also, wenn er Verantwortung soll übernehmen soll, soll er Verantwortung nehmen, aber muss man es ja machen. Aber schlussendlich haben wir sie dann nicht gemacht. Darum, ja. Es ist besser, wenn man etwas weniger sagt jetzt.
Aber etwas sagen müsst ihr noch schnell. Ich finde, ihr seid einer der absoluten Leader beim FC Lugano, eine Attraktion in der Liga. Kein Nazi-Aufgebot. Was sagt ihr da drüber? Seid ihr richtig sauer? Seid ihr überrascht? Seid ihr enttäuscht?
Hast du eine andere Frage? Weil sonst sind wir, glaub, fertig da.
Enttäuscht?
Ja, nein, ich muss nichts dazu sagen. Ist alles gut. Manchmal ist es besser, wenn man nichts dazu sagt.
Merci vielmals. Gute Heimreise.
Das war Renato Steffen gsi. Sehr emotional, unter anderem auch punkto Nazi-Aufgebot. Ich überlasse das Mikrofon euch.
Ja, ich glaube, die Antwort, warum dass er so sich über den Penalti äußert und allgemein auch so, ist gegeben mit dem Nazi-Aufgebot. Oder? Ich glaube, das hat er schon. Er war ja letztes Mal schon nicht aufgeboten gewesen. Dort hat man es noch begründen mit der Anwesenheit von anderen Spielern. Und jetzt. Das aktuelle Aufgebot ist ja doch ein Rumpfkader mit vielen U21-Spielern und scheinbar Verstoßenen. Stichwort Noah Okafor, der jetzt plötzlich doch wieder auftaucht. Und er ist eben nicht dabei, wo ja eigentlich seit dem Muratjakin-Trainer ist ja fast immer dabei gewesen, auch der EM. Ja, ich glaube, das ist eine persönliche Kränkung, dass er jetzt da wieder nicht dabei ist. Und dann die Ereignisse so verlieren in Bern, wo er selber outshootet hat. Ja, auch da danke fürs Interview, können wir darüber diskutieren. Aber ich glaube, in erster Linie rettet aus dem Steffen den Frust nicht aufboten für Nati zu sein.
Ja, aber herrlich. Macht aus dem Herz kein Mörderkuh. Er redet einfach, was er denkt, was er fühlt. Nicht ganz alles, aber es kommt raus. Oder? Wie viele Spieler würden da nachher ranstehen und sagen, ja, wenn mich der Trainer ruft, dann bin ich parat. Und natürlich bin ich nicht enttäuscht, dass ich nicht für die Nazi aufgeboten bin. Und der Trainer hat seine Gründe. Und bla, bla, bla. Und das mögen wir ja eigentlich gar nicht mehr. Wir wissen ja meistens, wie es in diesen Spielern vorgeht. Und ja... So super. Ich sage einfach, die Hühner ja schon morgen zählen. Man muss jetzt sagen, wir sind Montag Mittag, nehmen wir mal jetzt den Podcast auf. Du hast schon angetönt, Seba, es wird eine Rumpftruppe. Die Rumpftruppe wird noch ein bisschen rumpfiger, weil wahrscheinlich nochmal jemand ein Spieler wird absagen. Also vielleicht ist dann schlussendlich der Steffen gleich auch noch dabei. Werden es sehen. Darum mal schauen. Und ja, sein Frust, wie gesagt, kann ich ein bisschen nachvollziehen aus seiner Warte, dass er das Gefühl hat, er müsse jetzt bei dieser Nazi dabei sein. Und dann, wie gesagt, dann verschiesst es noch in letzter Sekunde den Penalty. Also, Kollege, verschiesst noch den Penalty gegen IB, verlierst. Da kommt viel zusammen. Und dass sich dann ein Spieler nicht verbeugt. Super.
Ja, absolut. Aber... Eben auch da, ich glaube, ist jetzt wichtig, wie, wenn wir jetzt wieder bei den Aussagen sind, zum Penalty. Ich meine, fährt dem Vladi schon recht eine Karre, indem er sagt, ja, wenn du das schon machst, dann musst du ihn noch rein tun, weil sonst, Kollege, hast du alles falsch gemacht.
Ich habe es eher so verstanden, dass er am Trainer noch ein bisschen
an Karre fährt. Ja, auch, ja.
Sich für den
absolut. Und da ist jetzt der Trainer als Moderator gefragt, weil ich meine, der Vladi, ich kenne den auch, der ist ja da, wir kennen den da aus Aarau, der ist ja da Spieler gewesen, hat überzeugt. Er hat auch seinen Stolz und hat natürlich ein Zeichen setzen, er als ehemaliger IB-Junior in Bern, der jetzt hier IB super speuzt. Die Frage ist auch so ein bisschen, wie kommt das sonst in der Mannschaft an, bei den anderen Spielern? Stellen die sich eher auf Seite Vladi, der sagt, für Steffen geht es noch, der andere jetzt hier so fertig zu machen, der ist ja eh schon genug im Elend. Oder sagen sie, ja, endlich mal einer, der ein bisschen Klartext redet. Der Steffen hat ja kurz nachdem er zu Lugano gewechselt ist, in einem Interview mit den Tessiner Medien auch ein bisschen schon für Aufmerksamkeit gesorgt, wo er so ein bisschen der Arbeitsethos, der absolute Siegeshunger von den Lugano-Spielern ein bisschen in Frage gestellt hat. Oder? So ein bisschen, wie trainiert man? Und ja, da hat man auch verloren, geht es halt weiter und so. Dass er das störe und dass er da sei, um das zu ändern und so. Und geht ein bisschen in die gleiche Richtung.
Ja, wobei, man muss schon ein bisschen sehen, Lugano ist ein bisschen ein Sonderfall, oder? Also, weißt du, wenn du dort ein Spiel gehst, schauen, das ist schon eine relativ trostlose Geschichte.
Du musst viel Selbstmotivation
haben. Also, aber es muss etwas aus der Mannschaft rauskommen. Es muss Reibung geben, es muss Schub geben, weil von außen kommt es ja nicht, praktisch, oder? Und darum, ich glaube, der Steffen ist sich dem sehr wohl bewusst und tut das vielleicht auch mal ein bisschen überbeissen. Gibt ihm vielleicht fast ein bisschen zu viel Schub, aber kontraproduktiv bis jetzt ist es nicht. Das Einzige, ich habe es nicht ganz so interpretiert, dass er jetzt am Vladi da, wo der Penalty verschossen hat, extrem an Karren fährt, aber grundsätzlich finde ich, das ein bisschen ist ein Bereich, den ich nicht gut finde, wenn du den Spieler oder den Mitspieler am Pranger stellst, der einen Penalty verschossen hat. Ich glaube, dass da einer das freiwillig macht, da kannst du Wettskandal hinten anrufen, wenn das passiert, aber das ist in der Schweiz, glaube ich, nicht.
Also der Vladi ist ja schlussendlich einfach am Druck zerbrochen. Ich meine, das ist so, wie er den Penalty schiesst, ist ja klar, oder? Er hat ja mega Pfeif-Konzertspieler, haben ihn noch ein bisschen provoziert von IB und schlussendlich schießt er dann drüber. Das ist ein ganz klarer Fall, wo einfach Nerven haben nicht standgehalten am Druck, oder? Und das hat ja der Steffen schon ein bisschen ihm vorgeworfen, oder? Eben, der will schon schiessen in dieser Situation, letzte Minute. Und den musst du aber eben auch machen. Also sprich, den musst du auch Eier haben, reinzutun. Ich hoffe einfach, dass das Lugano jetzt nicht, glaube ich, aber nicht, jetzt irgendwie auseinanderdividiert innerlich, dass da jetzt irgendwie Strömungen gibt, wo pro Steffen und gegen Steffen, dass sie sich am Schluss noch selber zerfleischen. Glaube ich nicht, weil ich hoffe einfach, Lugano zieht durch mit vielen Punkten und guten Leistungen, weil die sind für mich eigentlich eine Kaderbreite und bisherige Leistungen Top-Favorit Nummer 1 auf dem Meistertitel. Und es wäre wichtig für den Schweizer Fußball, dass die weiterziehen, dass wir einen spannenden Meisterkampf haben.
Das ist doch ein schönes Schlusswort an dieser Stelle. Danke vielmals, Seba, für deine Worte. Danke vielmals, François, für deine Analyse.
Merci.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das Tribünengeflüster gefallen hat, dann dürft ihr uns gerne abonnieren und eine gute Bewertung abgeben. Die nächste Folge gibt es am nächsten Montag. Bis dahin gibt es weitere Podcasts von CA Media auf cameedia.ch/podcast. Eine gute Woche zusammen.
Tribünengeflüster.